Ich heiße Annemarie Schmidt, bin 40 Jahre alt und Doktor der Philosophie. Ich unterrichte an einem Mädchengymnasium in München.
Können Sie uns bestätigen, dass die Fälle, die wir im ersten Teil des Schulmädchenreports geschildert haben, typisch für unsere heutige Jugend sind?
Natürlich sind längst nicht alle Schulmädchen so. Das hat übrigens der Film, soviel ich weiß, nie behauptet. Aber dass unsere Jugend, was Fragen der Moral betrifft, andere Ansichten hat als die ältere Generation, das kann niemand bezweifeln.
Ich entnehme Ihren Worten ein gewisses Verständnis für die Handlungsweise Ihrer jungen Mädchen. Man kann ja wohl auch schlecht vor den Tatsachen die Augen verschließen.
Das ist zweifellos richtig. Aber die heute viel früher eintretende Geschlechtsreife macht die jungen Mädchen noch längst nicht seelisch erwachsen.
Tja, wenn du den zweiten Teil deiner Filmreihe mit einer Rechtfertigung für den ersten Teil beginnst, dann ist diese Filmreihe, von der wir reden, die Schulmädchen-Report-Reihe, eine der größten deutschen Filmreihen, oder Martin?
Richtig, Lukas, und damit herzlich willkommen zum Filmmagazin Folge 61. Wir beschäftigen uns dieses Mal mit dem Schulmädchen-Report, wirklich, wenn man sich mal die nackten Zahlen anguckt, die erfolgreichste Reihe, die Deutschland, oder Filmreihe, die Deutschland je hervorgebracht hat, ungefähr 100 Millionen oder über 100 Millionen Zuschauer haben alle 12 Teile, das sind nämlich zwischen 1970 und 1980 tatsächlich ein Dutzend Filme erschienen. Der wurde dann auch in 38 Sprachen übersetzt und allein der erste Teil, der hatte auch schon 6 Millionen Zuschauer. Und war wirklich einer der erfolgreichsten Filme der letzten Jahre. Und das sind sozusagen Zahlen, die schaffen eigentlich sonst nur Komödien von Til Schweiger oder von Michael Bulli Herbig in ihren besten Jahren. Und war wirklich eine große, große Reihe für 10 Jahre ungefähr.
Ziemlich schwierig auch, aber was es genau damit auf sich hat, da werden wir noch ziemlich ausführlich drüber sprechen. Jetzt an dieser Stelle ist es vielleicht wichtig oder ist es uns wichtig, eine kleine Content-Warnung auszusprechen. Wer von euch sich mit Themen rund um sexualisierte Gewalt oder um Suizid nicht wohlfühlt, der oder die sollte diese Folge skippen, nicht anhören und bei der nächsten weitermachen. Denn das kommt definitiv vor, denn diese Filme sind relativ explizit und ja, die Themen, die werden auch nicht besonders behutsam dargestellt, sag ich mal.
Wir werden deswegen in unseren O-Ton-Beispielen, wenn wir da ein paar Szenen einspielen, jetzt nicht so wirklich explizit, die werden nicht unbedingt explizit sein, sondern nur ein bisschen, um das ein bisschen einzurahmen und ein bisschen euch ein Gefühl dafür zu geben. Aber wir werden jetzt nicht sozusagen die krassesten Beispiele euch geben, weil das, glaube ich, muss auch gar nicht sein. Da werden wir auch genug einordnendes Material haben und auch genug Beschreibung, damit es sich da wirklich ein eindeutiges Bild zeichnen lässt. Deswegen werden wir da uns auf jeden Fall etwas zurückhalten.
Ja, wir haben auch nicht ganz so viele Beispiele, wie wir sonst bei Filmen, mit denen die weniger problematisch sind, wo wir ja gerne mit Beispielen arbeiten. Das haben wir in dem Fall mal ein bisschen zurückgefahren.
Wir haben auch erstmal da, um euch mal auch eine Idee davon geben, wie diese Filme so allgemein thematisch oder vom Motiv her sind, auch einen kleinen Interviewausschnitt geben, nämlich Emily Glaser. Sie ist Journalistin und hat sich mit dem ersten Teil beschäftigt. Ihr ganzes Interview oder ihre Gedanken werden wir erst zum späteren Zeitpunkt hören, aber sie hat ja schon eine sehr gute Einschätzung gegeben, die wir euch jetzt nicht vorenthalten wollen, die euch schon mal ein Gefühl dafür gibt, wie man diese Filme einordnen kann und wie vor allen Dingen Frauen in den Filmen dargestellt sind.
Wenn du das Schulmädchen neben die Solita stellst, dann hast du eigentlich genau dieselbe Figur. Und zwar keinen Menschen, also ein Wesen ohne Eigenschaften, eine formbare Knete, in die sich alles, jedes Verlangen des älteren Mannes reinlesen lässt. Und es ist natürlich auch ein väterliches Gefühl, was da ist. Also das Mädchen ist zu erziehen und unter die Fittiche zu nehmen, aber es ist gleichzeitig auch lasziv und es ist nymphenhaft. Und dadurch verdorben. Und dadurch hat man das Recht, sich sozusagen dem sexuell zu nähern. Aber gleichzeitig, also man ist also gleichzeitig unschuldig und verdorben. Und das ist anscheinend eine ganz große Fantasie für viele ältere Männer, mit ihren Töchtern zu schlafen.
Das hat schon mal einen kleinen Einblick geliefert in das Frauenbild, das wir geliefert bekommen in diesen 12 Filmen sind es, ne?
Genau, richtig, 12.
Ja, und einfach mal, um das Niveau noch ein bisschen zu verdeutlichen, haben wir mal aus dem 12. Teil, den wir uns zusammen angeschaut haben und macht's einfach nicht, haben wir uns mal musikalisch bedient und so klingt es und das zeigt, glaube ich, auch schon ganz gut, auf welchem Niveau wir da unterwegs sind. Ja, das ist dann also quasi der Hintergrund, sag ich mal.
Erotisch ist das doch. Leicht erotisch.
Auf jeden Fall. Genau, also dieser 12. Teil, um den mal kurz einzuordnen, es gibt bei diesen Schulmädchenreporten meistens so einen Rahmen. Und in dem Fall ist die Rahmenhandlung eine Schülerzeitungskonferenz, in der Schülerinnen und Schüler LeserInnenbriefe auspacken, durchlesen und vorlesen in der Runde. Wenn so eine Geschichte vorgelesen wird, dann wird die quasi auch bebildert. Also es sind so Episodengeschichten, kann man sagen. Es sind dann, glaube ich, vier oder fünf Episoden.
Genau, immer so vier, fünf Kurzgeschichten, kann man sagen, die sozusagen dann den ganzen Film bilden. Und da haben wir jetzt auch eine Geschichte kurz, die wir euch erklären wollen, die jetzt einer im 12. Teil vorkommt. Da geht es ja um eine Tochter, also ein Schulmädchen und ihre Mutter, die dann halt zum Arzt geht, weil die Tochter kränklich ist.
Migräne hat sie,
Fieber, Migräne wird gesagt. Und sie kommt da zum Doktor und wir erfahren dann schon im Vorfeld, bevor sie da beim Doktor ankommt, dass der eigentlich gar nicht da ist, sondern sich irgendein Handwerker sich als Arzt verkleidet hat.
Wegen Verstopfung.
Und sich jetzt als Binkerstopfung, ja. Und der sich jetzt sozusagen als Arzt ausgibt, um da dann das Mädchen zu untersuchen.
Doktor, da kann man mal sehen, wie man sich täuschen kann. Mein Freund, der Fritz, hat gesagt, dass das Reiben von Kuschwarzen das Furchten zum Bumsen ist. Und jetzt sehe ich, dass es zur ärztlichen Untersuchung gehört.
Tut das weh?
Nein, im Gegenteil. Ja?
Ganz normale Reflexe.
Finden Sie?
Und ob? Ich fürchte, so kommen wir nicht weiter. Ich glaube, wir müssen die Sache mal etwas vertiefen.
Da unten habe ich keine Migräne, Herr Doktor.
Also, das ist auch wieder so ein Beleg für das Niveau und wir ersparen euch dann auch, glaube ich, weitere O-Ton-Ausschnitte aus diesen Filmen. Da gäbe es noch einiges, was sehr problematisch ist, was man vorspielen könnte und als Beispiel anführen könnte.
Genau, also der Arzt, kann man sagen, der belästigt und vergewaltigt dann sogar das Schulmädchen. Und das wird natürlich, das wird dann alles in diesem humoristischen Kontext gesetzt, dass es ja alles eigentlich ganz harmlos sei.
Genau,
komplett harmlos. Deswegen wollen wir uns dann eigentlich auch jetzt erstmal als erstes angucken, in unserem ersten Interview, wie das überhaupt passieren konnte.
Und das ist eine gute Frage. Deswegen hast du mit einem Historiker gesprochen, ne?
Richtig, ich habe mit Pascal Eitler gesprochen. Der ist Historiker mit Schwerpunkten halt in der Körper- und Emotionsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und lehrt und arbeitet bei der Medizinischen Hochschule Hannover derzeit. Und mit ihm habe ich halt über sozusagen die Jahre vor dem Schulmädchenreport gesprochen, was da passiert ist, dass es überhaupt dieser Film entstehen konnte und warum das damals okay war, das zu zeigen und warum das wohl so erfolgreich war. Denn Herr Eitler hat sich damit auch schon mehrmals beschäftigt. Und deswegen, der erste Film ist 1970 rausgekommen. Wir befinden uns also aber erstmal jetzt für diese historische Einordnung so 5-6 Jahre früher, Mitte der 60er Jahre, das ein bisschen zu erklären. Und ich habe mir jetzt mal ein bisschen den Einstieg auch von Lukas geklaut, von der letzten Folge. Der hat ja da Musik mitgebracht, um da die 20er Jahre zu porträtieren. Deswegen habe ich jetzt mal Musik mitgebracht für die 60er Jahre. Ein Song, der vielleicht sehr gut passt, der 1965 so für 1,5 Monate auf dem ersten Chartplatz war in Deutschland. Nämlich die Rolling Stones mit Satisfaction. Ja, um nochmal ein bisschen mehr einzuordnen. Wir sind, Ludwig Erhard ist gerade Bundeskanzler. Also CDU ist noch an der Macht, der Vater des deutschen Wirtschaftswunders, wird da zumindest genannt. Aber man kann, glaube ich, sagen, dass die Gesellschaft damals noch sehr konservativ auf jeden Fall war. Gerade aus den sehr konservativen 50er Jahren gekommen ist und das noch ein bisschen in die Knochen war auf jeden Fall. Was so eine Entwicklung war, die relativ wichtig war für die Zeit, war, dass 1960 in den USA die Pille eingeführt wurde und dann ein Jahr später auch in der BRD. Das heißt, dass auf einmal freier oder halt auch gerade von den Frauen halt Sex möglich war, ohne dass sofort ein Kind entstanden ist und dadurch auch eine freiere Sexualität möglich wurde, auch rein medizinisch gesehen. Dass nicht nur Kondome sozusagen das Verhütungsmittel Nummer 1 waren, sondern auch die Pille einiges erleichtert hat, kann man vielleicht so sagen. Und es kommt jetzt dann in der Mitte der 60er Jahre zu einem äußerlichen Wandel zumindest der Gesellschaft, die dann später den Namen Sexwelle bekommt, die dann dazu geführt hat, dass es eine große Veränderung gab.
Das, was die Zeitgenossen als sexuelle Revolution oder auch Sexwelle bezeichnet haben, begann nicht 1970 mit dem Schulmädchenreport, sondern eigentlich bereits 1964, 1965. Und zwar im Rahmen vor allen Dingen nicht einer Liberalisierung, so würde ich das nicht nennen, sondern eher einer enormen Visualisierung von Sexualität. Also plötzlich tauchten auf allen großen Illustrierten, auf den Titelblättern plötzlich überall nackte Frauen auf. Und das zog sich sozusagen bis in die 80er Jahre hinein. Und genau dieses Phänomen konnte man halt vorher so nicht beobachten. Also Zeitschriften wie Quick oder die Neue Revue oder die Praline entwickeln sich halt immer mehr zu solchen Sexblättern, kann man nicht sagen, aber zu Blättern, die offensiv mit Sexualität für sich werben. Und das waren sie halt vorher nicht.
Ja, man kann sagen, sozusagen, dass im privaten und öffentlichen Leben sozusagen die, dass man wesentlich häufiger auf sexualisierte Bilder und auf nackte Körper gestoßen ist. Also in wie gesagt, wie auch Herr Alter angesprochen hat, in Zeitschriften, aber auch im Kino und Theater, in Einkaufspassagen wurde es auf einmal viel mehr üblich, dass dort halt nackte Körper ausgestellt wurden oder irgendwelche Art sexualisierte erotische Bilder. 1967 und 68 wurde auch die Pornografie in Dänemark und Schweden legalisiert, noch vor Deutschland. Aber das führte auch dazu, dass viele dänische und schwedische Sexmagazine in der BRD zu finden waren und auch zu kaufen gab. So mehr oder weniger ein bisschen unter der Ladentheke. Und dass auch solche Sexverlage wie Olympiapress halt Rekordumsätze verbuchen konnte. Und das ist auch eine ganz interessante Anekdote, dass 1968 der Pornofilm Funny Hill in einem Zensurverfahren mehr oder weniger verurteilt wurde und man den nicht sehen konnte und bereits ein Jahr später wurde dieses Urteil revidiert. Deswegen kann man auch sagen, dass auf juristischer Ebene ein Wandel stattfand.
Ja, es gibt einen juristischen Wandel, kann man auf jeden Fall beobachten zwischen Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Das verbindet sich dann mit dem Schlagwort der sogenannten großen Strafrechtsreform. Und da fällt zum Beispiel dieser berühmt-berüchtigte Kuppelei-Paragraf, der sozusagen die Förderung von außerehelichen Sexakten unter Strafe stellte. Und das ist halt durchaus wichtig für den Schulmädchen, Report, wo es ja gerade um die sozusagen außereheliche Sexualität oder voreheliche Sexualität von Jugendlichen geht. Und genau das wurde halt mit dem Ende des Kuppelei-Paragraphen oder dem Quasi-Ende, er wurde nicht ganz abgeschafft, wurde halt sozusagen viel mehr virulenter, dass Jugendliche plötzlich Sexualität haben dürfen und dass es sozusagen auch Räume dafür geben darf, und diejenigen, die diese Räume zur Verfügung stellen, nicht dafür strafrechtlich belangt werden.
Es gab jetzt aber nicht nur diese Pornofilme, an denen man sagt, die jetzt auf einmal verfügbarer waren oder in Zeitschriften auf einmal man mehr sehen konnte. Es kam sozusagen auch zu einer Welle von Aufklärungsfilmen, die im Kino zu sehen waren. Also ganz wichtig ist da Helga vom Werden des menschlichen Lebens von 1967. Mhm. Der zeigte halt Sexualität zwischen Mann und Frau und auch nackte Körper das erste Mal in einem Art wissenschaftlich-dokumentarischen Kontext. Und er wurde sogar damals von dem Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegeben. Also hatte wirklich auch einen pädagogischen Zweck und war halt und die Filme davor, die haben halt quasi so FKK-Bilder immer, dann auch Körper immer sehr entmenschlich dargestellt und halt sehr unterkühlt, kann man sagen. Und das war sozusagen ein sehr wichtiger Film, um das dem Thema auch mal ein bisschen offener anzugehen. Der auch ein wichtiger Name in dem Zusammenhang ist, ist auch Oswald Kolle, das war ein Journalist und Filmproduzent. Der hat auch ganz viele Filme so in dem Metier gemacht, also wirklich Aufklärungsfilme, wie zum Beispiel Das Wunder der Liebe von 1968. Und die brachten wirklich, kann man sagen, Sexualität dann auch in den Mainstream und waren jetzt nicht besonders pornografisch und die waren auch aufklärerischer als jetzt auch der Schulmedienreport später. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass in den Jahren dann auf jeden Fall halt auch die Sexualität sozusagen einfach öffentlicher wurde und dass dann auch Anfang der 70er Jahre eigentlich dann auch Sexshops und Striptease-Lokale wirklich zum Stadtbild dazugehörten und dass das dann einfach wirklich die Sichtbarkeit eigentlich wesentlich größer war für sowas. Aber was man da in der Diskussion dann auch nicht vergessen darf, ist dann auch, dass das sehr zusammenhängt dann auch mit der 1968er Studentenbewegung. Das heißt, die politische Ebene war sozusagen sehr wichtig in dieser Diskussion.
Und gleichzeitig entsteht halt sowas wie ein politischer Diskurs um Sexualität, der dann vor allen Dingen von der sogenannten Neuen Linken getragen wird, von der Studentenbewegung. Vor allem, wo es darum geht, dass man ein glückliches Leben eigentlich nur führen kann, wenn man seine Sexualität frei ausleben kann. Und das automatisch dazu führt, dass sich die Gesellschaft dann auch insgesamt verändert. Das ist dann sozusagen der kulturrevolutionäre Anspruch, der sich mit dieser sogenannten sexuellen Revolution verband. Und das passierte halt auch schon 1967, 1968. Und das sind halt Entwicklungen, die halt Jahre schon vorher einsetzen. Und der Schulmädchenreport springt eigentlich nur auf einen Zug, der 1970 schon stark an Fahrt aufgenommen hatte.
Und das war dann auch, kann man auch so sehen, dass dieser politische Diskurs, der hat sich dann vor allen Dingen darum gedreht, dass man sozusagen so einen Gegenpunkt zum Nationalsozialismus haben wollte, weil da war das Körperbild ja sehr bestimmt so von klassisch konservativen Bildern, also der Frau als Gebärmaschine im Prinzip und halt auch ganz klassisch, wie sie aussehen hat, also blond, blauäugig und dann auch solche Kinder zeugen muss. Und dass natürlich die 68er-Bewegung auch so eine Aufbegehren war gegen die Elterngeneration und sozusagen das Ansprechen der Vergangenheit. Und deswegen war das sozusagen auch über diese freie Sexualität sollte man halt sozusagen auch dann gegen den Kapitalismus und gegen den Faschismus sozusagen ankämpfen und das dann zeigen. Und deswegen wurde das sehr so als Befreiung zelebriert. Mhm. Es ist aber dabei wichtig, dann auf jeden Fall zu sagen, das hat jetzt nicht nur die Studenten betroffen, diese Entwicklung.
Die sexuelle Revolution ist nicht einfach nur ein Medienereignis, wie das oft erscheinen mag. Es war auch nicht einfach nur eine sozusagen ein Coup der Studentenbewegung, der es gelang, irgendwie immer mehr nackte Körper auf irgendwelche Zeitschriften zu bringen. Es war auch nicht einfach nur eine strafrechtliche Veränderung, die dann schließlich 1975 auch in eine Reform der Pornografiegesetze mündete, sondern es war tatsächlich ein gesamtgesellschaftlicher Wandel, der auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfand.
Deswegen kommen wir jetzt auch dann langsam auf den Schulmädchenreport direkt zu sprechen. Was da noch wichtig ist für die Einordnung, ist ja wirklich dieses Report im Namen. Das basiert auch jetzt, ist es keine Erfindung sozusagen von dem Film oder so. Das hat auch schon eine gewisse Tradition, weil innerhalb dieser sexuellen Revolution, wenn man das so nennen möchte, kam es sozusagen auch zu einer Verwissenschaftlichung der Sexualität. Das heißt, dass auch wissenschaftliche Berichte und Umfragen mehr im Fokus rückten, die jetzt vor allen Dingen dann auf Modelle aus den USA basieren, weil da ist ja ganz bekannt, was vielleicht schon viele Leute gehört haben, ist der Kinsey-Report aus den 40er Jahren, der auch schon mal verfilmt wurde. Also die Person von Alfred Charles Kinsey, sozusagen ein Sexualforscher, der eine der ersten statistischen Erhebungen zum Sexualverhalten des Menschen gemacht hat und sozusagen eine repräsentative Umfrage gemacht hat für die Bevölkerung der USA. Und da hat er schon sehr viele, sagen wir mal, Klischees aufgebrochen und hat da damals schon jetzt so diese heterosexuelle Norm so ein bisschen gezeigt, dass das längst nicht die Groß der Bevölkerung betrifft, sondern dass dann wirklich bisexuelle Neigung und homosexuelle Neigung oder auch Fetische, dass das völlig normal ist und auch innerhalb der Gesellschaft stark vertreten ist. Und der ist auch Jahre später dann auch in Deutschland angekommen, in übersetzter Form der Kinsey-Report und hatte wirklich eine große Bedeutung.
Der kam Mitte der 50er Jahre in den deutschsprachigen Raum und wirkte tatsächlich sehr aufwühlend oder tabubrechend, wenn man das so möchte, weil zum ersten Mal im großen Stil einfach nur gesammelt wurde, was Menschen an sexuellen Akten vollziehen, was sie für sexuelle Beziehungen pflegen, welche sexuellen Fantasien sie haben und das einfach nur scheinbar ganz neutral, ganz objektiv präsentiert wurde, was Leute im Interview mit diesen amerikanischen Sexualwissenschaftlern sozusagen verraten haben, was sie über sich bereit waren zu erzählen. Und Günther Hunold, aber auch viele andere, setzen halt mit ihren Studien gewissermaßen da an. Es gibt sozusagen ein geheimes sexuelles Wissen und das wird jetzt sozusagen nur noch hervorgehoben und muss nur noch in irgendeiner Form dargestellt werden, ob schriftlich oder bildlich. Und dann werden wir endlich erkennen, dass es halt sozusagen keinen Sinn macht, Sexualität nur auf Heterosexualität zu begrenzen oder nur auf eheliche Sexualität, sondern dann müssen sich die Menschen eingestehen, Sexualität ist unglaublich vielfältig. Und dieselben Leute, die vermeintlich ganz prüde sind, geben halt in solchen Interviews mit Wissenschaftlern dann ihre vermeintliche sexuelle Wahrheit zu erkennen. Und da hat der Kinsey-Report tatsächlich sehr viel angestoßen.
Und wie jetzt auch schon von Herrn Alter angesprochen wurde, sozusagen Günther Hunold ist dann sozusagen das jemand, der das dann aufgreift und dann auch einen Report schreibt, nämlich den Schulmädchen-Report, das dann auch so über 30 Interviews mit Schulmädchen enthalten soll und auf denen dann schließlich der Film basiert. Und das ist, war damals dann auch schon im deutschsprachigen Raum etwas sehr Neues.
Günther Hunold war ja kein Sexualwissenschaftler im heutigen Sinne, also von seiner Ausbildung her. Und es gibt gute Gründe anzuzweifeln, dass er tatsächlich diese Interviews mit diesen jugendlichen Mädchen 1969 in München geführt hat. Das trifft aber nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht den Punkt, weil es gewissermaßen nicht darum geht, aus gesellschaftshistorischer Perspektive, wie Günther Hunold diesen Bericht erstellt hat, sondern dass er ebenso willentlich und begeistert aufgenommen wurde und sofort übersetzt wurde in einen Film, der unglaublich erfolgreich war und sozusagen ein ganzes Genre dann neu geöffnet hat. Und das lässt sich eben nur verstehen, wenn man diese Wissenschaftsgeschichte im Hintergrund mitliest und versteht, dass es für die Leute einfach etwas ganz Neues war, das einfach vermeintlich authentische Antworten zu sexuellen Fantasien oder Praktiken frei raus erzählt werden. Und daher ist es auch so wichtig für den Schulmädchenreport, aber auch für viele andere Sexfilme aus den 70er Jahren, dass immer wieder Reporter auftauchen oder immer wieder vermeintliche Interviews stattfinden, die eingesprenkelt werden als sozusagen Authentizitätsgarant für dieses sexuelle Wissen, das es dort zu verbreiten gelte.
Wir haben das ja auch schon ganz am Anfang gehört, bei dem Ausschnitt, den wir hatten, aus dem zweiten Teil vom Schulmädchenreport, wo im Prinzip erstmal eine Wissenschaftlerin sozusagen, ob die jetzt echt war oder nicht, wer weiß, interviewt wurde, um das ein bisschen zu rechtfertigen und so weiter, ne?
Genau. Und in den ersten Teilen gab es ja auch immer noch sozusagen so eine Straßenbefragung, wo irgendein Reporter dann Frauen befragt hat zu ihrer Sexualität, wie oft sie denn masturbieren zum Beispiel. Und dass das dann dadurch so diesen Report und wissenschaftlichen Berichtscharakter dann irgendwie bekommt. Aber noch vielleicht ein paar Worte zu Günther Hunold, weil er dann sehr wichtig ist und der auch noch viele, viele weitere Bücher verfasst hat. Und es gibt wirklich sehr große Zweifel auch an seiner Person. Da habe ich mal ein, zwei Anekdoten vielleicht, um ihn einzuordnen. Also er hatte eigentlich Musikwissenschaften studiert und Pädagogik, weil also eigentlich, hat eigentlich überhaupt nichts mit Sexualforschung so zu tun, hat sich aber wohl irgendwo dann dazu entschieden, weil er gesehen hat, da kann man wohl viel Geld machen und das ist gerade ein aktuelles Thema, was eine große Reichweite erreichen kann, hat er da dieses Buch geschrieben und vielleicht Schulmädchen interviewt, aber wir haben es auch gehört, vielleicht auch nicht, da gibt es auch nicht wirklich keine Beweise dafür, also er hat auch zeitlebens verweigert, seine Aufzeichnung da zu zeigen oder irgendeinen Beweis zu geben, dass er diese Interviews wirklich geführt hat, und sozusagen wirkliche Sexualforscher, die das wirklich auch gelernt haben, die bezweifeln seine Ergebnisse auch sehr stark und kritisieren auch seine Aussagen in seinen Büchern sehr stark. Er gründete aber zumindest relativ kurz nach dem Erfolg der Filme, weil das hat dann auch viel Geld verkauft, diese Rechte, und hat da wirklich sehr viel Geld gemacht, gründete er ein Institut für Sexualwissenschaften in München. Das war ein privates Institut, also nichts irgendwie vom so eine offizielle Forschungseinrichtung oder so. Die war deswegen auch in seiner eigenen Villa einquartiert.
Klingt mega weird.
Da habe ich einen ganz schönen, ja, ist mega weird, glaube ich, auch gewesen. Habe ich auch einen ganz interessanten Spiegeltext dazu gefunden von 1972, der dann den so ein bisschen porträtiert, den Hunold, ein bisschen erklärt, woher der gekommen ist und wie der jetzt halt dasteht mit seinen Millionen. Und da gibt es den schönen Satz zu seinem Institut, was gerade gegründet wurde. Es ist die erste private Forschungsstätte dieser Art hierzulande, geleitet von der fähigsten Kraft, derer der Gründer habhaft werden konnte, Direktor, Dozent Günther Hunold. Also das zeigt, glaube ich, schon sehr gut. Er hatte zwar noch ein paar Mitarbeiter gehabt, die ihn noch unterstützt haben, aber er war sozusagen in Personalunion, das Forschungsinstitut oder das Sexualinstitut, das es auch heute, glaube ich, so nicht mehr gibt. Ich habe zumindest keine irgendwelche Aufzeichnungen gefunden, dass das irgendwie heute noch irgendwie aktiv wäre. Deswegen, das war alles sehr, sehr, sehr shady und merkwürdig. Deswegen kann man das auch sehr stark bezweifeln oder dass seine Ergebnisse auch ernst nehmen. Das war sozusagen mehr so Fiktion wahrscheinlich am Ende. Deswegen, man muss sowieso gucken, dass man diese so sexualwissenschaftlichen Untersuchungen und diese Berichte und diese Interviews, die kann man auch sowieso sehr stark hinterfragen. Das hat auch Herr Eitler auch immer in einem Text geschrieben, weil dann diese Untersuchungen zwar vorgeben, diese Sexualität nur zu repräsentieren und quasi nur statistisch zu erheben und zu sagen, hey, das und das kommt vor in der Gesellschaft, das ist völlig normal. Aber damit erzeugt es ja auch eine gewisse Norm und sagt, hey, das und das ist völlig normal und das ist außerhalb der Norm. Ja. Und du gehörst nicht zum Mittelmaß. Mhm. Und wie die das dann gefragt haben, mit welchen Art und Weise, und vor allen Dingen haben es Männer halt gemacht damals zu der Zeit, Männer, die dann halt auch Frauen zu den privatesten Sachen befragt haben, aus welchen Gründen dann oder mit welcher Intention auch immer. Deswegen, das ist halt auch eine wissenschaftliche Methode, wissenschaftlich vielleicht auch in Anführungszeichen bei manchen, die man dann auch hinterfragen kann. Deswegen ist das, glaube ich, auch sehr wichtig. Was man aber zumindest vielleicht rein positiv sagen kann zu den Filmen, dann auch zu den Schulmädchenreports, dass sie ein anderes Bild gezeigt haben als jetzt in den meisten Pornofilmen.
Das ist neu, wenn man es sozusagen mit den alten Pornofilmen vergleicht, wo im Zentrum eigentlich immer der Mann stand. Jetzt stehen plötzlich in den 70er Jahren Frauen im Zentrum. Zwar nicht in einer feministischen Lesart, also darum geht es natürlich überhaupt nicht, aber die Kamera konzentriert sich ganz auf die Frauen und es geht um das vermeintlich weibliche Begehren, dass es endlich zu entfesseln gelte. Und das ist etwas ganz Neues. Darum ging es vorher halt nicht. Sexualität wurde immer vom Mann ausgedacht. Und natürlich kann man in diese Filme hineinlesen. Ja, aber Spaß gemacht, das zu sehen, hat das doch ganz bestimmt nur Männern um die 50. Sozusagen den Männern, die diese Filme dann auch gemacht haben. Aber tatsächlich haben ja auch unglaublich viele Frauen diese Filme gesehen. Die liefen ja in ganz normalen Kinos. Das lief nicht einfach nur in den sogenannten Bahnhof-Kinos, wo sich dann größtenteils Männer hinein verirrt haben, sondern das waren ganz normale Kinofilme. Und diese Frauen wurden plötzlich mit Filmen konfrontiert, in denen ihnen gesagt wurde, Frauen haben Lüste und sie haben ganz viele Lüste und sie sollen diese Lüste gefälligst auch ausleben. Und das war etwas durchaus Neues. Das ist nicht unproblematisch, weil auch Frauen jetzt sozusagen zugemutet wird, ihr habt lustvoll zu sein und ihr müsst eure Lüste dann auch ausleben. Also das steckt ja hinter dieser Idee, dass man ansonsten prüde sei. Du hast Lust, also leb sie gefälligst auch aus. Und jeder, der sie nicht auslebte, hatte dann eben in dieser neuen sexuellen Revolution eben auch ein Problem. Er war eben dann, blieb prüde oder vermeintlich prüde, weil er eben zum Beispiel nicht solche Filme sehen wollte oder weil er nicht diese oder jene sexuelle Praxis ausprobieren wollte.
Also am Ende wieder nicht sei doch so, wie du bist, sondern sei so, wie wir das wollen, oder?
Genau, die Mehrheitsgesellschaft entscheidet, wie es jetzt zu sein hat. Hm. Und du musst jetzt dazugehören oder du wirst mehr oder weniger ausgegrenzt. Deswegen kann man jetzt in dem Kontext der Filme oder halt auch dadurch, dass jetzt Frauen das erste Mal mehr in den Vordergrund standen, in einem erotisch-sexuellen Zusammenhang, kann man jetzt nicht wirklich von einer Gleichstellung sprechen. Es ist mehr oder weniger so, dass wirklich neue gesellschaftliche Normen und andere starre Vorstellungen sich bloß etablierten und sozusagen auf die Frauen angewendet wurden.
Die sexuelle Revolution mit ihrem großen Befreiungsimperativ hat halt zu großen Teilen viel zu wenig verstanden, dass dort einfach alte Normen durch neue Normen ersetzt werden, die jetzt eben auch Frauen diesem Lustimperativ ausgesetzt haben, auch schon ganz junge Frauen. Und das können wir dann bis heute weiter beobachten. Also Pornofilme sozusagen rekurrieren auch heute noch auf dieses vermeintlich unerschöpfliche Lustreservoir von Frauen. Und das als emanzipativ zu begreifen, fällt mir schwer. Sondern ich empfinde es eher als eine andere Form von Disziplinierung, als sie in den 50er Jahren üblich war. Jetzt galt es halt, sich zu disziplinieren und möglichst viel Sex oder möglichst guten Sex zu haben. Ein Orgasmus musste auf jeden Fall dabei sein. Und auch das ist halt eine ganz bestimmte Form von Zwang, die zu diesem Zeitpunkt von den meisten Akteurinnen und Akteuren noch nicht gesehen wurde, zumindest nicht außerhalb der Frauenbewegung, die sich ja genau in diesem Kontext Ende der 60er Jahre herausbildet.
Ja, deswegen kann man jetzt sozusagen von dieser Befreiung der Frau jetzt nicht wirklich sprechen, auch wenn das damals dann auch so ein Ziel war der 68er-Bewegung. Deswegen, es hat mehr oder weniger eher auch frauenfeindliche Bilder und Deutungsmuster eher gefördert. Und vor allen Dingen, was jetzt auch schon durchgekommen ist, die Macher hinter den Filmen waren ja alles ältere Männer. Und das war dann halt auch der Blick dieser Filme, der dann halt auch sehr stark auf die Genitalien immer auch geschaut hat. Also es war auch, also Herr Eichler bezeichnet das auch als Genitalisierung der Sexualität. Das heißt, nur die Genitalien standen sozusagen im Vordergrund. Deswegen ist es insgesamt halt auch eine sehr männliche Perspektive gewesen.
Ja, der männliche Imperativ, dass die Sexualität deine Wahrheit sei, wurde nun auch Frauen zugemutet und dann aber übersetzt auf die vermeintliche Andersartigkeit ihrer Körper. Also das klassische Bild, das ja auch der Schulmädchenreport wiedergibt, ist, dass Männer im Zweifelsfall immer können und Frauen im Zweifelsfall immer wollen. Das markiert schon einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Normen. Aber beides Mal läuft es darauf hinaus, dass am Ende in irgendeiner Form Lust ausgelebt wird und ein Orgasmus stattfindet. Das ist sozusagen das, womit das Ganze immer enden muss.
Deswegen, wir haben uns ja dann auch, wo wir uns die Filme auch genauer angeschaut haben, ist uns ja uns dann auch aufgefallen, dass eigentlich ein Großteil dieser Filme ja eigentlich so in Deutschland gar nicht mehr offiziell erhältlich sind.
Ja, genau. Also wer jetzt das große Bedürfnis hat, wir raten davon ab, einen dieser Filme mal in Gänze anzuschauen, der wird Schwierigkeiten damit haben, ihn zu finden. Also sie sind zum Beispiel bei Amazon Prime zwar so irgendwie so eingetragen, aber man kann sie auf jeden Fall nicht anschauen. Und das hat teilweise natürlich damit zu tun, dass diese Filme immer noch auf dem Index stehen. Also dieser viel genannte Index, wo auch diverse Alben von den Ärzten drauf sind, aber auch ganz viele andere, weiß ich nicht, gewaltverherrlichende Computerspiele zum Beispiel oder auch rechtsradikale Inhalte stehen auf diesem Index. Und von dem Schulmädchenreport stehen eben die Teile 1, 3, 4 bis 7, 9 und 10 auf der Liste. Das heißt, nicht auf der Liste nur 2, 8, 11 und 12. Also das heißt, es stehen mehr auf dieser Liste der jugendgefährdenden Medien, als nicht auf der Liste stehen.
Genau, und das ist schon mal sehr kurios. Und um das Thema noch ein bisschen mehr auszuführen und auch zu erklären, wie konnte es dazu überhaupt kommen und was ist überhaupt ein Indizierungsverfahren, wie läuft das überhaupt ab, hast du dich ja, Lukas, mit der BPJM auseinandergesetzt und mit der gesprochen.
Genau, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, um das wenigstens einmal zu sagen, ab jetzt heißt es BPJM. Und ich habe dazu gesprochen mit Michael Terhörst, der ist Referent der Leitung der BPJM. Noch ganz kurz vielleicht zu BPJM, die ist eine eigenständige Behörde, die befindet sich im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, sitzt in Bonn. Und vielleicht steige ich mal mit was Besonderem ein, was den Schulmädchenreport angeht, nämlich die Teile 1 und 3. Denn die sollten mal von dieser Liste gestrichen werden. Also die standen drauf und es gab einen Antrag auf Listenstreichung und was es damit auf sich hat, das erklärt kurz mal Michael Terhörst.
Da war es so, dass die Gegenstand von Listenstreichungsanträgen waren, also dementsprechend sich Verfahrensbeteiligte gemeldet haben, weil sie nicht mehr wollten, dass die Teile 1 und 3 auf der Liste der jugendgefährdenden Medien verbleiben und dementsprechend gestrichen werden sollen. Die wurden dann neu überprüft. In diesem Fall war es dann so, dass die Streichungen abgelehnt wurden, da die Filme auch aus heutiger Sicht noch als unsittlich einzustufen sind. Im Ergebnis kam es dann sogar dazu, im Rahmen der Prüfung, unter anderem aufgrund einer Novellierung im Sexualstrafrecht, dass die Inhalte jetzt heutzutage als Jugend- bzw. kinderpornografisch zum Teil anzusehen sind und dementsprechend dann ja eine Listenumtragung erfolgte in Listenteil B. Also das ist der Listenteil der Liste der jugendgefährdenden Medien, in dem Medien sind, die zum Beispiel kinder- bzw. jugendpornografische Inhalte aufweisen.
Also es gibt eine schlimme Liste und eine ganz schlimme Liste im Prinzip.
Ja. Genau, also es ist sozusagen zu einer Verschärfung noch gekommen nach dieser erneuten Prüfung.
Genau, dadurch, dass jemand angefragt hat und sagt und wahrscheinlich wollte, dass diese Filme von dieser Liste verschwinden. Ich weiß nicht genau warum, aber man könnte sich zum Beispiel vorstellen, also Verfahrensbeteiligte heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Macherinnen und Macher oder wahrscheinlich vornehmlich Macher ihre Filme irgendwie von der Liste haben wollten, sondern es kann auch einfach sein, dass jemand diese Filme, weiß ich nicht, Teil 1 bis 3 neu herausgeben wollte beispielsweise und deswegen das nochmal neu geprüft hat. Das kann alles sein. Vielleicht muss ich noch ganz kurz mal differenzieren zwischen Listenteil A und Listenteil B. Listenteil B, wie gesagt, die ganz schlimmen Sachen, da kommen dann die Titel drauf, wo eben eine strafrechtliche Relevanz vermutet wird, eben bei kinderpornografischen Inhalten oder bei anderen Inhalten. Und da erfolgt dann eben eine Mitteilung an die Staatsanwaltschaft, die dann gegebenenfalls weitere Schritte einleiten kann. Vielleicht müssen wir ganz kurz erklären, wie das mit dieser Indizierung überhaupt funktioniert. Man muss da vielleicht vorneweg sagen, dass nicht einfach alles geprüft wird, was neu auf den Markt kommt.
Die Bundesprüfstelle selbst wird auch nicht von sich aus tätig, also nicht von Amts wegen, sondern benötigt immer einen Antrag bzw. Anregung einer hierzu berechtigten Stelle. Also zum Beispiel Jugendämter, Schulen, die Polizei oder andere Behörden. Die können dann einen Antrag bzw. eine Anregung stellen zur Indizierung eines Mediums.
Hm. Der Unterschied zwischen Antrag und Anregung ist einfach, dass ein Antrag immer ein Verfahren nach sich zieht und eine Anregung eben eine Prüfung erfolgt, dann ob jetzt ein Verfahren erfolgen muss. Das ist vielleicht ganz wichtig als Abgrenzung zur Zensur, ne? Also eine Zensur würde ja quasi vorher stattfinden. Und bevor eine Veröffentlichung stattfindet, und ganz wichtig, ganz interessant fand ich, dass die Bundesprüfstelle jetzt nicht irgendwie Menschen beschäftigt, die das Internet durchscrollen oder so und auf der Suche nach solchen Medien sind, sondern dass das eben immer aus der Zivilgesellschaft erfolgt, sag ich jetzt mal. Es wird dann ein kleines bisschen kompliziert, was diese Verfahren angeht. Also es gibt zwei unterschiedliche Verfahrenstypen. Einmal das Regelverfahren und ein vereinfachtes Verfahren. Vielleicht nur ganz kurz das vereinfachte Verfahren mal angerissen. Also wenn etwas ganz, ganz offensichtlich, ein ganz, ganz offensichtlicher Fall ist. Ich will jetzt kein Beispiel bringen, das kann sich jeder, glaube ich, selber oder jede selber ausmalen. Aber wenn was ganz offensichtlich ist, dann reicht es, dass so ein Dreiergremium zusammenkommt. Und wenn das einstimmig entscheidet, dann kann das quasi als jugendgefährdendes Medium eingestuft werden. Aber im Normalfall geht es in ein Regelverfahren. Da trifft sich dann im Prinzip ein Zwölfergremium.
Das Zwölfergremium setzt sich dann zusammen einmal aus der oder dem Vorsitzenden der Bundesprüfstelle und 11 weiteren Gremiumsmitglieder. Das Gremium ist pluralistisch besetzt. Das heißt, Gremiumsmitglieder kommen zum Beispiel sind Vertreter aus der Lehrerschaft, aus Kirchen, Jugendschutzorganisationen, der Kunst, Literatur, Verlegerschaft und so weiter. Also es gibt insgesamt über 100 Beisitzerinnen und Beisitzer, die dann in einem alternierenden Rhythmus zu den Gremiumssitzungen eingeladen werden.
Auch hier finde ich spannend, dass man da im Prinzip wieder die Zivilgesellschaft dabei hat und man kann sich das dann grob vorstellen wie ein Gerichtsverfahren.
Die Verfahrensbeteiligten haben ganz normale Verfahrensrechte, wie zum Beispiel das Recht, angehört zu werden. Sie werden rechtzeitig vorher benachrichtigt darüber, dass ein Indizierungsverfahren läuft, auch über die Terminierung der Entscheidung, und haben dann die Möglichkeit zur Stellungnahme. Sie können auch selbst an der Gremiumssitzung teilnehmen oder auch einen rechtlichen Beistand entsenden. Oder gemeinsam kommen. Ja, und dann in der Sitzung findet zunächst eine Einführung statt. Dann gibt es die Möglichkeit zu einem gegenseitigen Austausch. Es können Fragen gestellt werden, es kann diskutiert werden, es können Hintergründe erläutert werden und so weiter. Wenn das dann abgeschlossen ist, ist es so, dass alle Nicht-Gremiumsmitglieder den Sitzungssaal verlassen müssen. Also kann man sich wieder grob vorstellen wie in einem Gerichtsverfahren. Alle gehen raus, bis auf die Richter. Und dann beraten die Gremiumsmitglieder zunächst über die Frage der Jugendgefährdung.
So, und da ist jetzt spätestens der Punkt, wo wir mal definieren müssen, was eigentlich jugendgefährdend bedeutet.
Also was jugendgefährdend ist, ergibt sich zunächst aus dem Jugendschutzgesetz. Also es gibt hier einige Fallgruppen, wie zum Beispiel unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, zu Verbrechen oder zum Rassenhass anreizende Medien. Darüber hinaus hat die Bundesprüfstelle eine eigene Spruchpraxis entwickelt, aus der sich weitere Tatbestände ergeben haben, wie zum Beispiel die Verherrlichung und Verharmlosung des Nationalsozialismus. Dann wird also geschaut, ob einer dieser Tatbestände verwirklicht ist oder nicht. Wenn eine jugendgefährdende Wirkung bejaht wird, findet im Anschluss eine Abwägung statt. Also eine Abwägung zwischen den grundrechtlich geschützten Belangen des Jugendschutzes mit den Grundrechten der Verfahrensbeteiligten, also insbesondere der Kunst- und Meinungsfreiheit. Dann wird abgewogen und geschaut, was im Einzelfall hier überwiegt. Und nur wenn nach dieser Einzelfallabwägung 2/3 dieser 12 Gremiumsmitgliedern für eine Listenaufnahme votieren, wird das Medium in die Liste eingetragen.
Jetzt ist das ja bei einigen Schulmädchenreportfilmen ja auch passiert, dass da dann die 2/3 mehr da war. Was folgt denn dann jetzt daraus? Was sind denn jetzt da die konkreten Rechtsfolgen?
Also das ist so ein kleines bisschen unterschiedlich, was genau wir jetzt anschauen. Es wird unterschieden zwischen Trägermedien und Telemedien. Die Schulmädchenreportteile damals zählten natürlich dann beispielsweise zu den Trägermedien auf Videokassette und so weiter. Und je nachdem hängt es davon ab, was daraus folgt. Also Telemedien, vielleicht ganz kurz, das ist das, was man als Internet heute vielleicht zusammenfassend bezeichnen kann. Da werden dann indizierte Inhalte grundsätzlich verboten im Internet. Und das setzt dann sowieso nicht die BPJM durch, sondern dafür sind dann die Landesmedienanstalten, glaube ich, zuständig. Also die Kommission für Jugendmedienschutz setzt das durch. Da gibt es allerdings ein paar Ausnahmen für sogenannte relativ unzulässige Angebote, beispielsweise so einfache Pornografie, wenn die eben mit einer Altersverifikation einhergeht, dann ist das durchaus. Also da gibt es Ausnahmen, wie das im deutschen Recht immer so ist, dass es Ausnahmen gibt. Interessant ist eigentlich...
Sonst wäre es auch zu
einfach. Ja, sonst wäre es auch zu einfach, genau. Ganz interessant ist allerdings, dass das oftmals gar nicht nötig ist, da irgendwas durchzusetzen, weil wie Michael Terhörst schon gesagt hat, bekommen ja die Verfahrensbeteiligten immer auch eine Meldung, wenn jetzt eine Anhörung oder beziehungsweise ein Indexierungsverfahren ansteht, und dann löschen die meistens schon im Internet ihr Angebot. Also im Prinzip ist es dann gar nicht nötig, dass ein Verfahren überhaupt angestrebt wird. Plastischer ist das Ganze so ein bisschen bei den Trägermedien, weil wenn die auf den Index kommen, dann zieht das weitreichende Werbe- und Verbreitungsverbote nach sich.
Es darf nicht beworben werden, im Regal stehen und auch nicht im Online-Versandhandel angeboten werden. Es gibt so ein paar Ausnahmen, zum Beispiel in Geschäften, wenn sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche nicht mit den Inhalten in Kontakt kommen. Der Verkauf bleibt halt an Erwachsene erlaubt, aber an Kinder und Jugendliche nicht. Also das ist ganz wichtig, die Rechtsfolgen einer Indizierung, die sollen Kinder und Jugendliche schützen. Erwachsene sind allerdings davon nicht erfasst. Das bedeutet, Erwachsene können selbstverständlich weiterhin indizierte Medien kaufen und konsumieren. Die indizierten Medien dürfen nur nicht Kindern und Jugendlichen zugänglich gemacht werden.
Durchsetzung erfolgt in diesem Fall eben durch die Polizei und Ordnungsbehörden. Das Verkaufen unter der Ladentheke, das ist natürlich weiterhin erlaubt.
Stellen wir uns vor, ein Erwachsener geht in einen Filmladen, ja, und hätte gerne ein indiziertes Medium, einen indizierten Film, fragt danach und der Ladeninhaber, der Verkäufer hat es unter der Ladentheke liegen, könnte er es hochholen, verkaufen, das wäre überhaupt kein Problem, wenn sichergestellt ist, dass es eben nur an Erwachsene weitergegeben wird und nicht an Kinder oder Jugendliche.
Das Spannende an der Geschichte ist eben auch, dass wenn es Kinder und Jugendlichen zugänglich gemacht wird, das kann ein Straftatbestand sein und bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe sogar bedeuten. Auch wichtig, was man vielleicht so die ganze Zeit schon gemerkt hat, man macht es sich da, glaube ich, nicht leicht, sowas als kinder- und jugendgefährdend einzustufen. Und natürlich kann auch gegen all diese Entscheidungen können auch immer Rechtsmittel eingelegt werden. Also es ist im Prinzip, hat es mit Zensur überhaupt nichts zu tun, auch wenn das häufig gerufen wird, wenn man jetzt hört, ja, sowas ist jetzt auf den Index gesetzt worden. Da gibt es dann einige, die bei Facebook, weiß ich nicht, Zensur schreien, aber das ist eben nicht der Fall.
Die Bundesprüfstelle betreibt keine Zensur, weil keine Vorabprüfung gemacht wird. Es ist nicht so, dass Medien, bevor sie irgendwo erscheinen, ja, vorgelegt werden müssten. Die Bundesprüfstelle wird ja nicht von Amts wegen, also nicht selbst von sich aus tätig, betreibt kein Monitoring. Es findet keine Vorabprüfung statt, sondern nur auf Anregung oder Antrag an der jetzt berechtigten Stelle. Und wie bereits beschrieben, selbst wenn eine jugendgefährdende Wirkung bejaht wird, findet dann noch die Abwägung mit den Grundrechten statt, der Kunst- und Meinungsfreiheit und allen anderen Grundrechten, aber das sind die, die primär relevant sind. Und nur wenn dann dem Jugendschutz Vorrang zu gewähren ist im Rahmen dieser Einzelfallprüfung, nur dann kann überhaupt eine Indizierung erfolgen. Und diese Indizierung hat dann auch, wie gesagt, auch nicht Auswirkungen auf alle Bürgerinnen und Bürger, sondern eben nur für Kinder und Jugendliche, die dann solche Medien nicht mehr erwerben dürfen.
Deswegen betrifft das dann eigentlich sozusagen, es macht zwar schwieriger, dann an die Filme ranzukommen, aber eigentlich nicht unmöglich. Mhm. Und es ist ja auch häufig so, gerade so im Videospielbereich hört man auch häufig, dann wird nach Zensur geschrien, ist ja dann auch häufig so, weil dann schon die Rechteinhaber und die Produzenten dann im Voraus einem Gehorsam sozusagen schon im Vorfeld die Filme entschärfen oder die Videospiele entschärfen, ja, weil sie genau wissen, dass es vielleicht problematisch sein könnte. Das passiert dann aber gar nicht auf wirklichen Tatsachen oder auf wirklichen Urteilen, sondern das wird dann nur gemacht, weil man Angst darum hat, dass es dann vielleicht zensiert werden könnte.
Ja, da sind wir wieder bei unserer letzten Folge, bei unserer vergangenen Folge im Prinzip, wo wir so ein bisschen die konservativen Weltbilder betrachtet haben. Und da spielt ja diese Selbstzensur auch eine ganz wichtige Rolle, ne?
Da ist das ja auch ein wichtiger Faktor. Aber ich glaube, wir könnten ja jetzt noch mal auch, wir haben jetzt die Filme schon mal besprochen, auch schon mal historisch eingeordnet, aber so richtig auseinandergenommen, warum die denn so unglaublich problematisch sind und warum sie denn uns beim Schauen jetzt von Teil 12 so eine Schmerzen innerlichen bereitet haben. Ja. Und Lukas sich auch, kann ich sagen, mehrmals in seinen Pullover eingewickelt hat, um nicht, den Film nicht so ganz hundertprozentig sehen zu können, nur so im Augenwinkel, müssen wir, glaube ich, nochmal durchgehen, was ist denn genau das Problematische.
Das machen wir.
Aber das erst nach der Werbung.
Lukas, gib mal einen Fuffi her. Ich gehe raus, wenn du mir einen Fuffi gibst, dann mache ich draußen für dich persönlich Werbung, dass du ein geiler Typ bist.
Ja, Werbung, die beste Erfindung der Menschheit.
Oder? Finde ich auch. Werbung ist schon was Tolles.
Keine Sorge, es kommt keine Werbung an dieser Stelle.
Schade.
Habt ihr jetzt gedacht? Nein, wir machen keine Werbung. Das Filmmagazin bleibt werbefrei. Nein, obwohl, wir machen doch was. Eigenwerbung.
Ein bisschen Eigenwerbung ist die beste Werbung. Denn wir wollen eure Stimme haben. Auf Twitter, auf Instagram oder persönlich uns geschickt. Denn wir würden gerne wissen, wie gefällt euch das Filmmagazin? Was ist super, was ist nicht so super? Davon leben wir sozusagen auch ein bisschen. Wir nehmen ja sonst kein Geld, sondern wir wollen, ob es euch gefallen hat. Eure Zuneigung ist unsere Währung. Deswegen schreibt uns da gerne, wie es euch gefallen hat per Mail oder per andere Social-Media-Dienste. Besucht auch auf jeden Fall filmmagazin.audio. Da haben wir noch viele, viele weitere Episoden mit spannenden Themen und Gästen.
Und eine sehr gute Kommentarfunktion, die sehr gerne genutzt werden kann. Wir antworten auch meistens.
Deswegen aber jetzt back to the show.
Martin, du hast mit jemandem gesprochen, der uns diese Schulmädchen-Report-Filme ein bisschen einordnen kann, ne?
Genau, die haben wir auch schon am Anfang gehört. Das ist Emily Glaser. Und Emily ist Journalistin, schreibt für die FAZ und für die Welt, vor allen Dingen da im Feuilleton-Bereich, und hat vor etwa einem Monat einen Artikel über den Schulmädchenreport auch geschrieben, sozusagen zum 50 Jahre Jubiläum des ersten Teils. Der ist ja 1970 herausgekommen und hat sich den sozusagen nochmal genähert, sich den nochmal genau angeschaut und hat den vor allen Dingen dann aus heutiger Sicht gesellschaftlich eingeordnet und war da auch sehr, sehr kritisch, kann man sagen. Sie hat mir dann auch gleich am Anfang ein paar Beispiele gegeben, was sie denn so am ersten Teil besonders problematisch fand.
Im ersten Teil ist eine versuchte Vergewaltigung, wo ein Mädchen, die heißt Irm 18, und die wird von dem Vater ihrer Freundin fast vergewaltigt, die kann sich losreißen. Aber das Gespräch zwischen zwei Freundinnen, was danach stattfindet, geht ungefähr so. Sie sagt, ja, also wenn der sich nicht so blöd benommen hätte, dann hätte ich auch so mit ihm geschlafen. Denn reife Männer sollen als Erste die Besten sein. Ne? Also da merkst du schon. Und dann fragt die Freundin dann, war das nicht ein Schock für dich? Und sie sagt, ach Unsinn, ich bin doch keine Röschen. Ne? Also Da werden Sachen halt wirklich eingepflanzt, die ganz problematisch sind. Oder auch in einer anderen Szene, da wird ein Mädchen gerade volljährig, sitzt mit ihrem Freund in der Kneipe und er sagt, jetzt wollen wir es nicht jetzt langsamer machen. Also jetzt ist auch mal Zeit, ja. Also wir sind schon seit 2 Monaten zusammen. Und dann sagt sie, nee, ich mag nicht. Und dann nennt er sie, glaube ich, ein Unzahn. Das ist Münchner Slang für hässliche Frau, und geht an den nächsten Tisch, um die nächste anzubaggern. Dann kommt sofort Friedrich von Thun in die Bar und befragt Mädchen, die Szene mitbeobachtet haben, was sie denn dazu denken. Und das Gros der Antworten ist ungefähr, es wird doch langsam mal Zeit und man sollte sich ja nicht so haben. Und wenn man nicht irgendwie sich irgendwann bereit erklärt, mit dem Typen zu schlafen, dann hat man es auch nicht anders verdient, dass man fallen gelassen wird. Also das findest du an ganz, ganz vielen Stellen, ja.
Das ist krass, was das auch an Druck bedeutet, ne? Was da vorausgesetzt wird, ne?
Besonders noch dadurch, dass dann wirklich sozusagen der Moderator kurz ins Bild kommt und dann die Leute in diesem Restaurant noch befragt. Und das bekommt ja nochmal diesen Eindruck, ja, das ist ja die gesellschaftliche Norm.
Ja, genau.
Das nochmal bekräftigt wird hier. So muss das eigentlich sein.
Ja. Und solche Beispiele.
Das ist ja dann auch.
Ja. Ja. Solche Beispiele gab es ja auch dann bei uns in dem Teil, den wir gesehen haben, Teil 12. Also sie hat den ersten gesehen, wir den letzten. Sozusagen, das ist ein schönes Bild eigentlich, weil eine große Entwicklung, da ist eigentlich nicht zu erkennen. Ne? Also diese Episodengeschichten, die wir schon angesprochen haben, die funktionieren im Prinzip genauso
Ja, da haben wir zum Beispiel zum einen den französischen Austauschschüler, der da eine Familie besucht und da ist da die Tochter der Familie, die den Austauschschüler aufnimmt, sozusagen ab der ersten Moment ihm total verfallen ist und ihm eigentlich die ganze Zeit nur hinterherjagt und ihm bei jeder Gelegenheit durch Schlüsselloch guckt, wie er irgendwie Sport macht und ihn versucht die ganze Zeit zu verführen und sie eigentlich nichts anderes empfinden kann, außer sexuelles Verlangen nach ihm.
Ja, und wir
haben dass er irgendwann nachgibt.
Ja, genau. Und auch bei dieser Geschichte mit dem falschen Arzt, die wir am Anfang schon kurz angespielt haben, auch da findet eine Vergewaltigung durch diesen Klempner statt. Definitiv. Und das ist alles okay. Ja. Und da wird am Ende dann noch sogar ein Gag draus gestrickt irgendwie, indem die Mutter, die das Ganze dann bemerkt mit dem realen Arzt, die bandelt dann auch noch mit dem realen Arzt sozusagen an, der dann die Untersuchungsmethoden von dem Klempner gerne mal ausprobieren will, weil das ist ja haha, so schön.
Es hat dann also diesen leichte Nachmittags-Unterhaltungsshow-Touch irgendwie, das ist alles so, diese Laiendarsteller, die dann aber so heftige Themen behandeln und so null Fingerspitzengefühl für solche Themen einfach vorhanden ist und dass das da komplett den Ton verfehlt.
Das finde ich auch so krass in dieser einen Geschichte, da geht es um ein Mädchen, das von einem Typen, ja, sag ich mal, drogenabhängig gemacht wird und durch ihre Drogensucht dann am Ende auch sich prostituiert, was da natürlich auch als sehr, sehr schlimm dargestellt wird und so weiter. Da gibt es eine Szene, die mussten wir zweimal gucken, weil das hat man in der Kürze der Zeit nicht verstanden, wo sie nämlich ihre Geschichte erklärt, warum sie angeblich so sei, wie sie sei. Und da sieht man nur ganz kurz in der Szene, wie ihr Bruder sich erhängt. Und das ist in diesem Kontext irgendwie, in dieser Sexgeschichte, sieht man da plötzlich einfach einen Menschen hängen. So ein Thema, so ein wirklich ernstes Thema, einfach so in so einen Feel-Good-Rahmen gesetzt. Und es ist echt krass.
Ja. Ja, also das ist dann so null Verständnis dafür, oder das irgendwie auch einzuführen, diesen Suizid.
Ja.
Das ist dann auch in der anderen Geschichte, da geht es dann um Geschwisterliebe, kann man sozusagen sagen, wo dann der ältere Bruder nach langer Zeit zu seiner Schwester, zu seiner deutlich jüngeren Schwester zurückkehrt und die Schwester dann halt versucht, ihn auch zu verführen. Da haben wir dieses typische Muster von dieser Frau, die diese unersetzliche Lust empfindet und sich halt der ältere Bruder sich auch sehr lange dagegen wehrt und das eigentlich auch nicht möchte, aber dann irgendwann doch, weil sie sich dann irgendwann doch nackt vor ihm auszieht, irgendwie direkt vor dem Kamin, vor dem Tigerpelz im Prinzip und die dann doch Sex haben und dann auch angedeutet wird, dass sie schwanger geworden ist durch diesen Sex und dann in der nächsten Szene ist sie in der Schule und da wird dann das in so einem Schulunterricht, da geht es gerade um so einen historischen Text, wo es auch darum, auch um so Geschwisterliebe geht und Inzest und wie schlimm das eigentlich ist und dann wird sie aus der Klasse geholt, weil dann die Nachricht kommt, dein Bruder ist verstorben in einem Autounfall. Boom. Was soll uns das jetzt sagen?
Ja, genau. Was ist da jetzt die Botschaft?
Also irgendwie wird es dann als schlecht empfunden, dieser Inzest, und irgendwie verurteilt, weil dann auch ein Kind entstanden wohl ist. Es wird nicht genau ausgesprochen, aber schon eindeutig darauf hingewiesen. Aber was genau soll das? Und das sind ja auch alles so 15 Minuten Kurzfilme, die diesen Themen nie gerecht werden. Nee,
und immer sind die Frauen schuld. Also immer.
Also der Mann hat dafür nie Schuld, weil er sich immer verführen lässt. Und man kann dann wirklich sagen, dass da die Frauen, die werden dann wirklich stark stigmatisiert und die haben halt quasi auch immer Schuld an ihrem Leid. Die müssen sich nicht wundern, wenn sie dann irgendwie drogenabhängig werden oder irgendwelchen anderen Leid erfahren. Da sind sie immer schon selber dran schuld und die Männer sind im Prinzip nur die Unschuldslämmer.
Aber hier dient halt auch wieder diese angebliche weibliche Sexualität wieder nur als Vehikel zur Rechtfertigung eben der männlichen Lust. Nämlich, also das ist halt auch dieser Victim-Blaming-Aspekt, den du angesprochen hast, dass hier es permanent so gedreht wird eben, dass sich dann die volle Verantwortung auf der Seite der Mädchen liegt. Und zwar auch so explizit im ersten Teil. Da geht es darum, dass ein Mädchen über längere Zeit wirklich versucht, diesen wahnsinnig ehrenhaften Bademeister rumzubekommen und dann bei einer Nacktbadesession nachts kriegt sie ihn dann auf einmal und dann wird sie schwanger. Und er kommt vor Gericht und dann sagt der Narrator, also der Herr Dr. Bernauer, sowas wie, also solche Dinge können passieren, wenn man jungen Frauen nicht die Verantwortung überträgt und viele Männer müssen daran leiden, dass sie Opfer von solchen schändlichen Taten werden und so. Also das ist so wirklich Wahnsinn, du hast schon recht, schon wahnsinnig explizit, nicht?
Wow.
Ja,
Also das war auch schon im ersten Teil, kann man sehen, war da dieser, dass er noch schwanger wird und dass es dann irgendwie schlimm ist, aber dass dann auf jeden Fall die Frauen dran schuld sind und sich da die armen Männer verführen. Ist sowieso diese Darstellung von Männern und Frauen ist sowieso auch sehr eigentlich gleichbleibend, so wie wir das auch gesehen haben. Und da habe ich auch mit Emily drüber gesprochen. Das sei ja auch zum einen, die Männer sind auf jeden Fall immer die großartigen Guten.
Also wenn wir uns die positiv besetzten Figuren ansehen, die moderierenden Figuren, dann haben wir immer ungefähr Männer im Alter zwischen 35 und 55, würde ich sagen. Also wir haben diesen Wissenschaftler, der das alles großväterlich onkelmäßig erklärt. Wir haben den Interviewer Friedrich von Thun, der die jungen Frauen auf der Straße Sachen fragt. Das sind alles die positiven guten Figuren, die heldenhaften, die väterlichen, die aber auch natürlich draufgängerisch und cool sind.
Ja, und die dem gegenüber sind dann die Frauen, die dann quasi eine Zweiteilung gibt. Es gibt da die guten und die bösen Frauen.
Und zwar sind das einerseits die gleichaltrigen Frauen, die für die Männer eigentlich ersatzmäßig die Partnerin, die Nachbarin, eigentlich die Frauen im Alter, mit denen sie am meisten Umgang pflegen, sein müssten, und die Schulmädchen. Also die 15- bis 17-Jährigen, die im Film vorkommen. Was auffällt, ist, dass die Frauen, die gleichaltrigen Frauen, also die Ehefrauen symbolisieren, alles wahnsinnige moralistische Schreckschrauben sind und den Schulmädchen nur Ärger und Leid verschaffen. Also es gibt zum Beispiel die eine Folge von einem Mädchen, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber die hat, ich glaube, das erste Mal masturbiert und hat danach von ihrer Mutter Prügel angedroht bekommen. Oder dass die Geschichte von dem anderen Mädchen, die den Bademeister verführt hat, genau, da hat ihre schreckliche Mutter gesagt, Claudia F., 15, hat den Bademeister verführt und ihre Mutter wollte den daraufhin vor Gericht bringen und ihr Mädchen wegsperren ins Internat oder so. Und da sehen wir ganz klar, dass man hier auf jeden Fall einen großen Hass gegen die eigene Frauengeneration hat. Und dann haben wir natürlich die jungen Frauen. Und denen wird in dem Film permanent gesagt, seid frivol, und zwar gerade gegenüber älteren Männern. Und da finden sich ganz viele Stellen im Film.
Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, woher kommt denn diese Feindlichkeit gegenüber den älteren Frauen, die jetzt entweder so kaum in den Filmen vorkommen oder halt dann total als Schreckschrauben dargestellt werden, wie Emily gesagt hat. Und sie hatte auch eine Theorie, die sehr gut passen könnte, da von Georg Seslen, der hat darüber auch mal geschrieben. Das ist ein recht bekannter Autor und Filmkritiker, der auch mal über die Schulmädchen-Reports geschrieben hat. Und Georg Seslen sieht da die Ursprünge für diese Frauenfeindlichkeit dann vor allen Dingen im Ersten und dann auch besonders im Zweiten Weltkrieg.
Und zwar sagt er, dass im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, also gerade im Zweiten, eine Umdeutung im sexualisierten Frauenbild passiert ist. Und zwar vom rein pornografischen Verlangen auf Frauen, weil die Frauen ja nicht da waren und die Männer an der Front, ist es zu einem semiotischen geworden. Und entgegen der Härte und dem Militärischen hat sich so eine Art heilige Mütterlichkeit, so eine Art Überinstanz der Frau entwickelt. Also die semiotische Frau, die Wärme, die Sanftheit, die mit ihrer sexuellen Mütterlichkeit alle gleichmäßig versorgen muss. Aber dann nach dem Krieg, als die Männer nach Hause kamen, hat eine erneute Umdeutung stattgefunden. Und zwar auf einmal finden sie den Raum, den sie verlassen haben, als weiblichen Raum wieder. Weil die Frau halt den verwaltet hat und die Macht darüber hatte. Und darauf, das ist ja dann so eine Art patriarchale Entmachtung, die sie da fühlen, auf die dann mit Abwertung reagiert wird. Also wird der Hass oder die Angst, es ist jetzt eine Angstlust, gegen die erwachsene Frau gewandt. Und es ist jetzt eine völlig traumlose, phallische Aggression, die jetzt wieder auf die gleichaltrige Frau gerichtet ist.
Ja, wir haben ja da auch schon dann über die historischen Hintergründe ja auch gesprochen. Und ja, eigentlich kann man ja sagen, dass es ja eigentlich eine große Emanzipationsbestrebung war damals dann auch zu der Zeit, aber dass es in der Realität gar nicht vorkam. Aber ich habe dann nämlich auch gefragt, ob denn überhaupt die Filme, ob die irgendwas mit dieser 68er-Bewegung zu tun haben oder ob die eigentlich die Ideen total umgedreht haben.
Der Film hat auch nicht wirklich, also eigentlich gar nichts mit der 68er-Generation zu tun, außer dass ja die sexuelle Revolution der Auslöser dafür war, was man ja wollte in der sexuellen Revolution, war ja ein neues Paradies schaffen. Eine freie Gesellschaft, Aber alles, was man eigentlich damit erreicht hat, war, einen Markt für Sex zu schaffen. Und zwar halt eine Art von mediale Prostitution zu ermöglichen. Dadurch, dass man halt so bestimmte Dinge in der Primärgesellschaft lockern kann und dadurch halt ein Markt für Pornografie entsteht. Aber mehr ist daraus ja nicht geworden. Und die Geschlechterverhältnisse haben sich ja auch nicht verändert. Also es ist ja alles unter einem patriarchalen Machtsystem entstanden. Und dadurch ist ja auch nichts freier oder revolutionärer geworden. Und das spiegelt sich so gut in diesem Film wieder, weil eben diese Spießbürgergesellschaft, man sieht ja in dem Film auch keine Hippies, man sieht keine Gammler, man sieht keine Leute außerhalb der Gesellschaft. Das sind alles Leute wie ich und du, irgendwelche Spießbürger, die halt ihre zotigen kleinen lüsternen Spiele halt vollführen.
Also ich glaube, dann kann man zusammenfassend wahrscheinlich so ein Fazit ziehen, dass so das waren eigentlich Filme, die sozusagen für die Masse gemacht worden sind und sich auch größtenteils sozusagen den Vorstellungen von alten weißen Männern entsprochen haben und vor allen Dingen da Bilder reproduziert haben und auch mehr neue Zwänge entstanden sind und alte ausgetauscht wurden. Und das ist zwar so Normverletzungen angesprochen wurden und auch so was eigentlich nicht geht, aber das alles nur sehr oberflächlich behandelt wurde oder halt total widersprüchlich.
Der Film ist ja eigentlich ein Produkt der Spießbürgergesellschaft und das bricht auch niemals aus der Spießbürgergesellschaft. Er ist nur ein Anzeichen in dieser Art des Aufklärungsfilms, dass sich was sozial gesellschaftlich wandelt in der Mittelschicht, aber dass trotzdem alles gleichzeitig immer weiterhin Normalität schafft. Also Normalität in der Mittelschicht, das ist trotzdem bleiben Normen vorhanden, wie sie sind. Die werden nur leicht verändert. Und es wird trotzdem immer mit dem Zeigefinger gezeigt, dass wenn irgendwas überschritten wird, dass es dann nicht okay ist. Also der Film ist ja nun wirklich von älteren, das ist ein Altherrenfilm von Altherren für Altherren.
Ja, das würde ich auf jeden Fall hundertprozentig unterschreiben.
Kann man, glaube ich, so unterschreiben.
Ja. Tja, ich hoffe, wir haben mit unserer Folge hier dafür gesorgt, dass ihr euch die Filme nicht anschauen würdet, sondern dass euch das ausreicht an Informationen, die ihr jetzt habt über diese Filme.
Aber hast du vielleicht, also ich finde es immer noch ganz faszinierend, dass die dann halt trotzdem so mega erfolgreich waren, dass sie jetzt nicht nur, also sie hätten ja vielleicht 1-2 Millionen Zuschauer okay haben können und dann vielleicht 3 Fortsetzungen oder so, aber so über 10 Jahre halt 12 Filme, 100 Millionen Zuschauer, 38 Sprachen übersetzt, das ist schon...
Zeigt ja halt auch so ein bisschen, wie die Gesellschaft halt war, ne? Oder zumindest... Doch, zeigt vielleicht ein bisschen, wie die Gesellschaft war.
Ja, so ein bisschen als Zeitzeuge kann man vielleicht die Filme heute einordnen und vielleicht auch so sehen, woher gewisse Vorstellungen oder Bilder, auch Bilder über Frauen, woher die vielleicht auch kommen oder wie lange uns das eigentlich schon begleitet und dass das sozusagen nicht alles erst seit gestern schon so ist. Das hat alles seine historische Verwurzelung und das war schon früher sehr eindeutige ja, Gründe zu sehen, wie das jetzt alles so passieren konnte.
Ja, und ich glaube auch tatsächlich, um jetzt mal schwarz zu malen, ein bisschen pessimistisch zu sein, solche Filme hätten auch durchaus heute noch den Erfolg und ein Publikum. Ich glaube nur heute würde es eine größere Bewegung geben, die sich dagegen aufstellt, ne? Die sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, das ist absolut, ja, absolut falsch, was ihr da zeigt und das sind komplett falsche Bilder, aber ich glaube doch, dass es durchaus noch ZuschauerInnen gäbe, die sich das anschauen würden und das als komplett unproblematisch empfinden würden.
Also glaubst du, also so ein Remake vom Schulmädchenreport, das könnte heute noch funktionieren?
Ja, oder auch die Teile an sich, glaube ich. Das ist, weiß ich nicht, gibt bestimmt den einen oder die andere, der die gerne gucken würde. Ich sag ja, das ist jetzt Fall die schwarze, das ist jetzt meine Schwarzmalerei.
Ja, also ich glaube einfach mal, dass es da einen so großen Aufschrei gäbe, dass diese Filme niemals wirklich in die großen Kinoketten schaffen würde, zu den großen Kinoketten.
Ja, das nicht.
Das da Publikum. Aber so unter der Hand wahrscheinlich schon irgendwo dann. Und wie gesagt, diese unter der Ladentheke.
Ja.
Das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Gut, machen wir vielleicht einen Deckel drauf auf diese Büchse der Pandora, der 12 Filme. Ich glaube, man kann da ja wirklich Stunden zubringen, die zu gucken. Wem das Ganze jetzt ein bisschen aufgefallen ist, also wir sind uns ab und zu mal ins Wort gefallen und so weiter und so fort. Das bitten wir einfach mal an der Stelle zu entschuldigen, weil wir sind auch noch im Corona-Modus im Prinzip. Wir hatten ja in der vergangenen Woche schon eine Sonderfolge zu dem Thema Filmbranche und Corona gemacht und wir treffen uns natürlich immer noch nicht, sondern senden aus dem Homeoffice und deswegen die Leitung hat einfach ein kleines Delay und also ich glaube, es war jetzt nicht allzu schlimm. Klang zumindest nicht so.
Ja.
Deswegen sind wir damit auch am Ende angekommen.
Mhm. Und
deswegen,
siehst du, da haben wir es schon wieder passiert. Da ist es schon wieder passiert, siehst du.
Ja, also wir wollen auf jeden Fall uns jetzt verabschieden, denn wir haben jetzt auch alle unsere Interviews abgefeuert. hoffen damit auf jeden Fall, dass ihr jetzt, wenn ihr das nächste Mal von diesem Film hört, die dann auch historisch und gesellschaftlich einordnen könnt und da vielleicht auch sich ein Bild etabliert hat. Deswegen bleibt uns nur noch übrig, uns zu verabschieden und euch, ja,
zu danken fürs Zuhören auf jeden Fall.
Und zu danken fürs Zuhören, ja.
Bleibt zu Hause. Und
ja, bleibt gesund.
Bleibt zu Hause und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Eine Einfachtonproduktion 2020.